SWR 2.
Reflexe. Dieses Wochenende haben Kämpfer in der syrischen Hauptstadt Brände in der Altstadt von Aleppo entzündet. Dabei wurde das historische Marktviertel, der Souk von Aleppo, zerstört. Allein dieses Wochenende haben 200 Menschen ihr Leben verloren. Bei solchen Ereignissen sind unabhängige Informationen über Opferzahlen und den Kriegsverlauf rar. Wenige Journalisten wagen sich noch nach Syrien. Einer von ihnen war der Kriegsfotograf Remi Oschlik. Er kam im Februar dieses Jahres ums Leben, als er aus Homs über den Syrienaufstand berichtete. Wie sieht die Arbeit eines Kriegsfotografen konkret aus? Kunstredaktor Sascha Renner hat mit zwei erfahrenen Fotojournalisten darüber gesprochen. Der eine ist gerade aus Aleppo zurückgekehrt, der andere war der engste Mitarbeiter und Freund des getöteten Remi Oschlik.
Remi Oschlik galt als einer der talentiertesten Fotoreporter seiner Generation. 2004, mit gerade einmal 20 Jahren, fuhr er nach Haiti. Er war damals noch Student an der Fotoschule in Paris. Haiti war Remi Oschliks erste Begegnung mit dem Krieg. Er fotografierte den gewaltsamen Volksaufstand, der zum Fall von Machthaber Jean-Bertrand Aristide führte. Die Bilder, die er von seinem ersten Einsatz zurückbrachte, trugen ihm den Ruf eines Wunderkinds ein. Er gewann Auszeichnungen, seine Arbeit wurde weitherum bekannt. Christophe Berzola, sein Weggefährte, erinnert sich.
Remi avait déjà ce talent depuis longtemps, puisqu'il a en 2004 il est parti en Haïti alors qu'il était encore à l'école pour couvrir la chute du président Aristide et ça lui a permis d'être major de sa promo parce que c'était quand même un book de fin d'année. C'est assez rare de voir un étudiant partir faire la guerre en book de fin d'études quoi. C'est vraiment incroyable de voir quelqu'un avec une maturité photographique à cet âge-là. Aussi jeune et aussi prématurément, quand on compare à des gens qui ont déjà 40 ou 50 ans, on se dit mais c'est pas possible, c'est un génie quoi. Et d'ailleurs, on l'a appelé quand il était revenu d'Haïti l'enfant prodige.
Seine eigentliche Berufung fand Remi Oschlik mit dem Ausbruch des arabischen Frühlings. An Pressekonferenzen in Paris war er unglücklich. Als sich dann in Tunesien Ende 2010 die Ereignisse überschlugen, reiste er kurz entschlossen hin. Schon damals wurde er mit dem Risiko seiner Profession in aller Härte konfrontiert. Sein bester Freund, der Fotograf Lucas Dollega, fiel durch ein Geschoss der tunesischen Polizei. Remi erlebte alles aus nächster Nähe. Und war danach bloß umso entschlossener, über den arabischen Frühling zu berichten, für seinen Freund. Es folgten lückenlos alle Stationen, Ägypten, Libyen, Syrien.
Il avait toujours cette envie de bouger, il aimait pas rester à Paris, il voulait voyager, il voulait montrer ce qui se passe vraiment, il voulait voir de ses propres yeux en fait ce qui se passait ailleurs. Et à Paris, il était pas heureux, il trouvait en fait le travail un peu... quotidien du photographe un peu lassant puisque finalement ça se résume toujours à la même chose à des conférences de presse enfin je parle en tout cas du travail d'actualité à des conférences de presse à des réunions et donc est arrivé le printemps arabe et là il s'est dit bon bah la Tunisie c'est pas loin, un billet d'avion c'est pas cher donc il est parti en Tunisie et puis il s'en est suivi tout le printemps arabe. Quand il est revenu j'ai vu la puissance de ses photos et je lui ai dit écoute Rémi, il faut que tu continues à faire ce genre de sujet parce que ta place, c'est pas dans les conférences de presse à Paris, c'est sur le terrain, c'est au cœur de ce qui se passe dans le monde, quoi, sur du grand reportage. Donc il a commencé en Tunisie, malheureusement il a perdu son meilleur ami Lucas Dollega par un tir de balle lacrymogène. Il a suivi tout ça de très près et il s'est dit bon, je vais continuer le printemps arabe et je vais le continuer aussi pour Lucas. Voilà, donc, et s'en est suivi après tous les autres pays de la Révolution et ça s'est fini avec la Syrie malheureusement le 22 février 2012.
Christophe Berzola blättert im gerade erschienenen Buch von Remi Oschlik. Es enthält eine Auswahl seiner besten Fotografien über den arabischen Frühling. Darunter sind berühmt gewordene Bilder, die um die Welt gingen, etwa das von der Leiche des libyschen Machthabers Gaddafi. Aber auch andere, hintergründigere. Zum Beispiel das Bild eines Mannes. Sein Gesicht ist verzerrt. Es zeigt einen Ausdruck zwischen haltloser Wut und blankem Entsetzen. Der Mann hat soeben erfahren, dass sein Bruder von den Sicherheitskräften zu Tode gefoltert wurde. Christoph Bertola zeigt auf ein anderes Bild. Zu sehen ist ein alleinstehendes, mehrstöckiges Gebäude mit einem klaffenden Loch in der Mitte. Ein Granateneinschlag. Die Fotografie entstand im Dämmerlicht und ist leicht verwischt, da sie aus dem fahrenden Wagen aufgenommen wurde. All dies lässt die Szenerie äußerst düster erscheinen und bringt gleichzeitig die Gestaltungskraft und die starke persönliche Handschrift des Fotografen zum Ausdruck. Es war Rémy Oschlicks Lieblingsbild.
Ça, c'est cette image préférée de Rémy, c'est une de mes préférées aussi sur toute la Révolution arabe. C'est une photo qu'il a fait à l'intérieur d'une voiture. C'est une image un peu floue d'un immeuble avec un trou au milieu, un éclat d'obus. Et cette image, en fait, elle parle d'elle-même, en fait, de tout ce qui se passe autour, de la violence. Et ce trou dans le mur avec ces espèces d'éclats autour, c'est violent, mais ça montre pas l'atrocité non plus de la guerre comme on peut la voir à travers du sang. On comprend tout de suite de quoi il s'agit, on sait que c'est la guerre. Et, voilà. Et cette image, Rémy en était très fier, je crois que c'était sa préférée.
Eine weitere Fotografie, aufgenommen in Homs, Syrien, entstand in fast völliger Dunkelheit. Nur ein Autoscheinwerfer wirft sein Licht auf eine gespenstische Szenerie. Männer stehen aufgereiht und mit gesenktem Blick vor einem Sarg. Es sind Rebellen und sie begehen das Begräbnis eines ihrer Mitstreiter. Um nicht unter Beschuss durch die syrische Armee zu kommen, bestatten sie ihre Toten nur nachts und außerhalb der Friedhöfe. Das Bild wirkt wie ein böses Omen. Es ist eines der letzten, das Rémy Oschlick per Satellitenmodem an seine Agentur übermittelt hat. Jedes Mal, wenn er dieses Bild sehe, sagt Christoph Bertola, gefriere das Blut in seinen Adern.
J'ai appris la mort de Rémy et deux heures plus tard, j'ai appris qu'il avait envoyé des images sur nos serveurs et c'est cette image en fait qui me glace le sang à chaque fois que je la vois. C'est un enterrement clandestin la nuit parce que les habitants étaient obligés d'enterrer leurs proches la nuit au phare de voiture pour pas être bombardés par l'armée syrienne. Donc c'est une rangée d'hommes alignés, encore une fois éclairés par des phares de voiture avec un cercueil devant. Il fait tout noir, c'est vraiment l'obscurité. Et elle me glace le sang parce que je me dis finalement c'est quelque part annonciateur aussi de la mort de Rémy parce que justement c'est un enterrement quoi. C'était deux jours avant sa mort.
Die Umstände von Rémy Oschlicks Tod haben eine Debatte ausgelöst. Hat der Fotograf fahrlässig gehandelt? Ist er ein zu großes Risiko eingegangen? Christoph Bertola verneint. Rémy Oschlick fiel nicht an der Front, sondern durch den plötzlichen Beschuss eines geheimen Pressezentrums. Das Pressezentrum wurde bewusst vernichtet, weil die syrische Armee am Folgetag eine Großoffensive gegen Homs plante. Und dabei war internationale Berichterstattung unerwünscht. Man vermutet, dass es die Satellitenverbindungen der Journalisten waren, die den syrischen Geheimdiensten ihren Aufenthaltsort verrieten. Satellitenmodems gehören seit einigen Jahren zur Standardausrüstung von Journalisten in Kriegsgebieten. Sie erlauben es, auch ohne funktionierendes Telefonnetz und Internet täglich Bilder an die Redaktionen zu übermitteln.
C'est vrai qu'il y a eu une polémique en disant est-ce que c'était vraiment la peine d'y retourner? C'était une prise de risque trop importante, mais là, enfin la polémique, il y en a pas puisque ils s'enfuyaient simplement du centre de presse qui était bombardé. Donc c'est pas comme si c'était exposé volontairement à des tirs ou à des choses comme ça. Donc Le centre de presse a été bombardé parce qu'on savait qu'il y avait des journalistes et parce que le lendemain, il allait y avoir une offensive sur Homs. Donc le régime ne voulait pas de traces de cette offensive, donc ils ont décidé de viser le centre de presse. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient intercepté des communications satellites d'un des journalistes. Et les communications, d'ailleurs c'est une erreur professionnelle, c'est que les communications n'étaient pas cryptées. Donc les services de renseignement syriens ont pu voir la source de l'envoi et identifier le contenu et forcément voir que des journalistes étaient présents dans le centre de presse, d'où le bombardement quoi.
Rémy sei ein besonnener Mensch gewesen und bestimmt kein Hitzkopf.
C'était pas quelqu'un qui était une tête brûlée comme ça a pu se dire, c'était quelqu'un au contraire de très réfléchi et de très raisonné. D'ailleurs c'était quelqu'un qui savait se déplacer, qui avait une aisance à se déplacer, une aisance à couvrir les terrains en conflit quoi.
Seine Erfahrung und Besonnenheit unterscheidet Rémy Oschlick denn auch von den jungen Fotojournalisten, die zurzeit ihr Glück versuchen. Es sind viele. Der arabische Frühling hat eine ganze Generation neuer Fotojournalisten hervorgebracht. Für sie existiert auch schon ein Begriff, la Génération Printemps Arabe. Für viele hat der arabische Frühling die Bedeutung eines Schlüsselerlebnisses, einer Initiation in den Beruf. Einer Ein- und einer Aufstiegschance. Das Besondere, Beim israelisch-palästinensischen Konflikt etwa kann nur einreisen, wer offiziell akkreditiert ist, wer also von einem anerkannten Newsmedium geschickt wird. Die arabischen Revolutionen hingegen sind viel zugänglicher. Jeder kann sich für wenig Geld ein Ticket kaufen und hinfahren. Hat man aber die Erfahrung nicht und die Unterstützung eines großen Medienhauses, wäre es rasch gefährlich.
C'est toute une génération, enfin, c'était une révolte du peuple et c'était pas comme le conflit israélo-palestinien où pour partir enfin en tout cas maintenant pour partir sur le conflit israélo-palestinien, il faut avoir des accréditations de partout et ça devient très compliqué de travailler. Et là, c'était accessible, les accréditations c'était pas la peine, un billet d'avion ça coûtait 150 euros. Donc n'importe qui pouvait partir et aller faire des photos. Et c'est de là qu'est née la nouvelle génération. Après, je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui ont voulu se tester aussi et voir un peu à quoi ça ressemblait la Tunisie. Maintenant, je suis pas sûr que tous aient suivi l'ensemble du printemps arabe parce que derrière, il fallait quand même des moyens colossaux pour pouvoir faire son travail correctement, c'est-à-dire avoir des contacts et surtout avoir une valise satellite. Et la plupart des jeunes photographes n'ont pas ces moyens-là. Et donc, finalement, ils rentrent chez eux, ou soit ils décident de continuer, mais quand ils décident de continuer, ça devient dangereux justement parce qu'ils n'ont pas les moyens derrière pour effectuer correctement leur travail et ils mettent la vie des autres en danger.
Christophe Bertola ist Inhaber der Fotoagentur IP3, die zusammen mit Rémi Oschlik 2005 gegründet hat. Erhält jede Woche Anfragen von jungen Fotojournalisten, die ihre Bilder anbieten. Erklärt ihnen dann, der Krieg sei kein Videospiel. Sie würden sich und andere Journalisten in Gefahr bringen. Gerade gestern bekam Christoph Bertola eine E-Mail eines jungen Fotografen. Er war unterwegs nach Syrien, hatte jedoch keinerlei Konflikterfahrung. Christoph Bertola spielt dann jeweils den Moralapostel. Er redet den Jungen ins Gewissen. Wie ihr sind auch viele Redaktionen immer weniger dazu bereit, Bilder von unerfahrenen Fotografen zu übernehmen. Denn die Redaktionen laden dadurch auch ein Stück Verantwortung für den Fotografen auf sich, gerät dieser in Schwierigkeiten.
Il y a beaucoup trop de jeunes qui veulent partir à l'aventure dans des pays en guerre alors qu'ils n'ont aucune expérience et je reçois tous les jours des demandes, enfin tous les jours non peut-être pas, mais toutes les semaines des demandes de personnes qui sortent de nulle part, de jeunes photographes qui veulent partir en Syrie ou qui veulent partir sur des terrains en conflit. Et il faut dire à ces gens-là que c'est pas un jeu vidéo et qu'il y a des vrais risques et que derrière il y a des conséquences très lourdes, notamment pour la personne et pour toutes les personnes qui sont autour de lui et toutes les personnes qui vont essayer de le rapatrier en cas de danger. Et la semaine dernière, j'ai reçu un mail d'un photographe qui me disait « Je vais rentrer en Syrie, est-ce que vous êtes intéressé par mes photos ?» Je suis un peu mis au pied du mur, vous savez ce que vous faites, vous avez de l'expérience. Et je lui ai dit, il m'a dit non, j'ai aucune expérience, la seule chose que j'ai faite c'est des inondations je crois à Montpellier. Alors je lui ai dit, mais vous vous rendez compte quand même des risques que vous prenez, et je lui ai un peu entre guillemets fait la morale. Des gens comme ça, il y en a plein, alors de moins en moins de rédactions ou de journaux acceptent de prendre les images de ces personnes-là, parce que ça voudrait dire que derrière la responsabilité en cas d'accident reviendrait au journal qui a mis en commande le photographe.
Ein Kriegsfotograf muss über bestimmte Fähigkeiten verfügen, sagt Christoph Bertola. Er muss sich anpassen können, offen sein, sich integrieren, mit den Leuten vor Ort leicht kommunizieren können. Er muss stressresistent sein. Er ist auf sich allein gestellt und muss ständig Lösungen finden. Und er muss recherchieren. Er muss eine Ahnung der geopolitischen Verhältnisse haben.
Il y en a combien qui partent sans connaître les problèmes géopolitiques du pays. Rémi était aussi un très bon journaliste. Il s'informait beaucoup de ces sujets. Il faisait des dossiers par pays. Et quand il partait sur un sujet, il savait exactement quelle était la situation politique et économique du pays. Et ça, c'est très important pour le métier. Il faut avoir une capacité d'adaptation. C'est beaucoup d'encaissement parce que c'est de se retrouver dans des endroits où on peut pas dormir, où c'est insalubre, où on entend sans cesse des bruits de bombardements. Il faut savoir gérer son stress. Il faut être, comme on dit, il faut être des merdes, quoi. Il faut trouver une solution à chaque fois et faut savoir s'intégrer aussi à la population et être très ouvert aux gens.
Rémi Oschlik vereinte all diese Fähigkeiten eines professionellen Kriegsfotografen. Und dennoch ist ihm sein Beruf zum Verhängnis geworden. Das zeigt, die Gefahr reist ständig mit. Das musste auch Philip Moore erfahren. Philip Moore ist der zweite Fotojournalist in dieser Reflexe-Sendung auf DRS2, mit dem ich mich über den Beruf des Kriegsfotografen unterhalte. Philip Moore ist kurz vor unserem Gespräch aus der umkämpften Stadt Aleppo zurückgekehrt. Aus seinem Wagen sah er plötzlich einen syrischen Kampfjet. Er erinnert sich, wie er die Geschütze unter den Tragflächen aufblitzen sah. Einen Augenblick später detonierte ein Geschoss nur 5 Meter von seinem Wagen entfernt. Das rufe einem in Erinnerung, wie rasch alles enden könne.
I had several close calls whilst there, in and out of Aleppo. For example, one day driving out of Aleppo back to the town we were staying in, we were targeted by a Syrian aircraft, which fired upon the car we were moving in. The cannon fire landed perhaps 5 meters to the side of the car. So whether it was a warning shot or whether we were lucky, I don't know. And the reasons for our targeting, I don't know. But it was when you see that plane coming down directly at you and there's the flashes of the cannons on the wings, you realize that how close things can be.
Die richtige Verhaltensweise entscheidet über Leben und Tod, sagt Philip Moore. Man muss mit Leuten arbeiten, denen man vertraut, die nicht in Panik geraten, wenn sie Geschützlärm hören. Unerlässlich sind auch ortskundige Fahrer und gute Übersetzer. Ferner Ausrüstung wie Helme und Westen und starke Nerven. Man darf als Fotograf nicht davonrennen, wenn geschossen wird, denn dann bekommt man keine Bilder. Man lernt jedoch, verschiedene Gefahrenstufen zu unterscheiden. Man darf nicht zu lange an einem Ort verharren und sich nicht in der Nähe möglicher Ziele aufhalten.
It's very difficult to operate in those areas. The biggest precaution really is working with people that you trust. That can be in terms of other journalists, people who won't panic when they hear gunfire or shelling, and also with the drivers, the translators that you're using. The second half of my time there, I was working with an independent driver, which meant that I wasn't limited to moving with the rebels throughout the city. But to gain a level of trust with that person takes also a little bit of time, that they're not perhaps a government spy or something like that. In terms of safety, pretty much everyone working there was wearing flak jackets and helmets, and generally just really keeping an ear to the ground and whilst you're working being aware of the situation around you. And certainly as a photographer you can't hear gunfire and run away, which would be the safest thing to do, because in that case you don't get any of the images and you're not reporting what's going on there. But at the same time, you learn to distinguish certain levels of danger, I suppose, and when the shelling is perhaps too close or not staying in one area for too long, and certainly trying to avoid buildings that are possible targets.
Die gegenwärtige Situation in Aleppo beschreibt der Fotojournalist Phil Moore als sehr angespannt. Auch in den von Rebellen kontrollierten Gebieten muss man ständig mit Angriffen der syrischen Spezialeinheiten rechnen. Manche Quartiere sind voller Leben und die Märkte sind geöffnet, andere sind Kriegsgebiet. Zerstörte Gebäude, Trümmer und Geschützlärm überall.
The situation in Aleppo is very tense. The area is controlled by the rebels and the government are rather fluid and interlocking, which means that you have to be very careful moving around the city. Even if you're in a rebel-controlled area, there's still a great risk of the Shabiha, which are the Syrian government militia or thugs. And it's possible that you could be taken by them, possibly kidnapped, possibly killed. So you have to be very careful in terms of your movement. Certain areas of the city driving through, there was a lot of daily life going on. Some of the markets were open. Other areas were completely empty. Buildings bombed or shelled, rubble everywhere and intense fighting throughout the day and night.
Die Arbeitsbedingungen in Aleppo sind für die Fotojournalisten besonders schwierig. Logistik, Kommunikation, Transport, alles ein Problem. Die Journalisten hängen weitgehend von den Aufständischen ab, also der Free Syrian Army, der syrischen Befreiungsarmee.
Working there is difficult in terms of logistics, in terms of who you can trust, in terms of communications, being able to file. It's a very difficult story. Even in terms of finding drivers to allow you to access certain areas, the first town I stayed in northern Syria, there was at that time one driver who would work with people, which meant that once you're inside the city yourself, you were relying on largely the Free Syrian Army to move around, but also their logistics were very limited. They didn't have many cars. They certainly had very little fuel, which meant operating at times very difficult.
Besonders das tägliche Übermitteln der Bilder an die Newsagenturen ist eine große Herausforderung. Telefonnetz und Internet sind in Aleppo die meiste Zeit nicht verfügbar. Satellitenmodems sind zu gefährlich, weil sie von den syrischen Geheimdiensten geortet werden können. Also fährt Philip Moore jede Nacht nach Norden in die Nähe der türkischen Grenze. Von dort versendet er die Bilder über das Mobilfunknetz. Minuten später sind sie in der ganzen Welt über die Newsticker der Agenturen verfügbar.
Finding from Syria was very complicated because in Aleppo itself at the time I was there there was no internet. The phone network was intermittent. The beacons weren't working there, the satellite modems couldn't be used in the city, partly because they were blocked, and also the rebels were very, very cautious about the use of things like beacons and satellite phones because they can be targeted. And there have certainly been incidents where people have been attacked as a result of transmission from a certain point. So to file, one would have to leave Aleppo and drive further north to where Turkish telephone network would work, and then using 3G modems from Turkey.
Gerade weil die Arbeitsbedingungen so gefährlich sind, ist die Zahl der dort vertretenen Fotojournalisten gering, gemessen an der Bedeutung der Ereignisse. Philipp Moore schätzt ihre Zahl auf 10 bis 20, ein Bruchteil von Libyen.
In terms of numbers, that could be anywhere between 10 and 20 people. Certainly from my experience from Libya the year before, there were much fewer journalists operating in Syria. And right now it is one of the largest stories in the world in terms of news.
Auch im Krieg gibt es so etwas wie eine Routine, einen festen Tagesablauf, sagt Phil Moore. Wie alle Konflikte folgt auch der syrische einem bestimmten Zyklus. Er ist zu manchen Tageszeiten intensiver als zu anderen. Als Fotojournalist arbeitet man nach diesem Rhythmus und nach dem Rhythmus der Tagespresse. Bevor die Ausgabe in den USA, in Europa oder in Asien in Druck geht, müssen die Bilder übermittelt sein.
The conflict does tend to follow cycles, certainly in the short term. So you could have 3 days of fighting where you know that it's generally heavy at this time and it quiets down at this time. Perhaps late afternoon the shelling increases and things like that. So you work to that rhythm. You're also working to the rhythm of having to file by a certain time. You know, for images to arrive for the morning's papers, they have to be delivered at a certain time.
Es ist üblich, dass die Journalisten in Kriegsgebieten mit der einen oder der anderen Partei zusammenarbeiten. Sich ohne Unterstützung zwischen den Fronten zu bewegen, wäre undenkbar. Aber das wirft Fragen auf. Können die Journalisten objektiv berichten, wenn sie, wie im Fall von Syrien, ausschließlich mit den Aufständischen zusammenarbeiten? Phil Moore meint, ja. Das heißt ja nicht, dass man für die eine oder für die andere Partei sympathisiert. Doch er räumt ein, man sieht tatsächlich nur die eine Seite. Das Überprüfen der Fakten wird folglich umso wichtiger.
I think you do have to be very careful. You certainly can't present everything that they say and they show you as fact. But also, I think in these types of conflicts, you're largely working with one side or the other. It doesn't mean that you're sympathetic to one side or the other, but your experience of what you can see is limited in that respect. And you have to be conscious of that and objective in your reporting.
Man kennt das Bild von sich drängelnden Medienschaffenden, die einander gegenseitig die Ellbogen in die Rippen stoßen, um in der vordersten Reihe zu stehen. Ist das auch in Syrien so? Philipp Moore schüttelt den Kopf. Bei so wenigen Journalisten ist alles sehr kollegial. In einer derart gefährlichen Situation kann man sich nicht erlauben, gegeneinander zu arbeiten. Informationen auszutauschen ist essentiell. Man hilft sich gegenseitig mit Kontakten oder mit Informationen zu Straßensperren. Denn alle sitzen im selben Boot.
Now, in my case, I found there's a lot of camaraderie. It's rare that as photographers and journalists we were working alone in those situations. So sometimes I would be working either directly with colleagues from AFP in terms of writers and video journalists. Other times I would work with colleagues from other media, which could be photographers, they could be writers, but generally everybody helped each other out. And particularly in a situation where there are relatively few journalists compared to the size of the story, and also it's such a dangerous place to work in, and sharing certain information is essential. It could be in terms of, I have a good contact, this guy is trustworthy. It could be the state of the roads that morning, in terms of checkpoints and things. So generally there was a lot of camaraderie there.
Gibt es eine bestimmte Typologie des Kriegsfotografen? Welche Art Mensch tut sowas? In Libyen waren es viele unterschiedliche Typen, sagt Philipp Moore. Der dortige Aufstand zog viele Fotojournalisten an und war leicht zugänglich. Anders in Syrien. Dort sind neben den syrischen Medienaktivisten fast ausschließlich bewährte Profis am Werk. Diese sind sehr besonnen. Heroen, die sich selber in Szene setzen, kennt Philipp Moore zwar, sie sind aber die Ausnahme. Die meisten sind da, weil sie eine bedeutende Geschichte erzählen wollen. Und dabei geht es nicht um den Reporter, sondern um den Inhalt.
It's true that there is a wide variety of people that do this work. I think in certain situations it tends to narrow down a little bit. I saw a larger variety of people in Libya, for example, than in Syria. Generally, people there are relatively calm under those kinds of situations. I saw very little in the way of heroics or people really trying to sell, you know, themselves and what they do. There are exceptions where you see that. There are some people who will say, you know, I'm working on assignment for so-and-so and really try and push that. But for the majority of us, I think it's born of a desire to tell the story. And certainly in my case, it's not about the reporter. It's about telling the stories of what you're privileged to witness.
Zum Schluss unseres Gesprächs stelle ich Philipp Moore die Frage, die mich am meisten drängt. Warum geht jemand ein solches Risiko ein? Für Geld, Ruhm oder für Wahrheit und Gerechtigkeit? Ist Kriegsfotograf ein Beruf oder eine Berufung? Philipp Moore bleibt auch hier nüchtern in seiner Antwort. Er findet die Situation in Syrien hochinteressant. Vor einigen Jahren war er in Damaskus, um Arabisch zu lernen. Nun will er wissen, was dort vor sich geht. Er spürt, dass es eine bedeutende Geschichte ist, die es wert ist, erzählt zu werden.
In the specific case of Syria, I was very interested in what was going on in Syria. Had previous encounters with the country, so I was fascinated to go back, see what the situation is. I also felt that it was a story worth documenting, and there are plenty of stories there that need telling. And in my personal opinion, I'm willing to take certain risks, and I almost feel it a duty to make the most of that attitude and to go to these places when the opportunity arises.
Doch noch etwas schwingt damit, in der Begründung, sich als Kriegsfotograf Gefahrensituationen auszusetzen, die manche, wie Rimi Oschlik, mit dem Leben bezahlen. Es ist die Verpflichtung, das Übersehene und Ungehörte zu erzählen, in der Hoffnung, dass es etwas bewirkt. Philipp Moore fühlt sich privilegiert, historische Ereignisse mitzuerleben.
This job is about telling stories and letting people know what's going on or showing people what is going on. And we're certainly very honored, I think, the people who do this work to be able to experience these situations. And so if one puts oneself in these situations, you have a duty to report them accurately and also with respect.
Bilder von der Front, die Arbeit von Kriegsfotografen. Eine Reflexesendung von Sascha Renner. Rimi Oschliks gesammelten Fotografien des arabischen Frühlings sind soeben als Buch erschienen im Verlag Emphasis.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.